Vielleicht haben Sie selbst schon einmal nach dem Genuss von Kaffee oder Tee unangenehme Erscheinungen wie Unruhe, Herzklopfen, Händezittern und Schweißausbruch erlebt und sich die Frage gestellt, ob Kaffee und Tee schädlich sind. Zweifellos handelt es sich bei diesen Symptomen um Zeichen einer leichten Koffeinvergiftung, während die beiden anderen, dem Koffein chemisch sehr ähnlichen Inhaltsstoffe Theophyllin und Theobromin, nur schwache bzw. überhaupt keine Wirkungen dieser Art besitzen. Nun ist aber bekannt, dass nicht jeder Mensch in gleicher Weise reagiert. Von Kindern und älteren Menschen werden Kaffee und Tee oft schlecht vertragen. Unerwünschte Erscheinungen treten bei ihnen sehr viel häufiger als bei Menschen in mittlerem Lebensalter auf. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt die Gewöhnung an diese Genussmittel. Kaffee- und Teetrinker benötigen größere Mengen bzw. bevorzugen stärkere Getränke, um die erwünschte belebende Wirkung zu erzielen. Unerwünschte Erscheinungen machen sich erst nach sehr viel größeren Mengen bemerkbar. Letztlich ist der Koffeingehalt der Getränke und die genossene Menge für die Wirkungen verantwortlich. Da sich auch die Zubereitungsarten, insbesondere bei Kaffee, unterschiedlich äußern, sei kurz darauf eingegangen. Für die in Deutschland üblichen Hausgetränke rechnet man etwa 5 Gramm Röstkaffee bzw. 1 bis 2 Gramm Tee auf eine Tasse. Der Koffeingehalt ist dabei gering und selbst empfindliche Menschen vertragen diese Getränke meist anstandslos, vor allem wenn sie Milch oder Sahne enthalten. Die dadurch erzielte bessere Verträglichkeit konnte übrigens auch experimentell bestätigt werden. Es ist anzunehmen, dass bestimmte Bestandteile der Milch bzw. Sahne die Aufnahme des Koffeins aus dem Magen-Darm-Kanal hemmen. Der in Filter- oder Espressomaschinen zubereitete Kaffee besitzt meist einen höheren Koffeingehalt, weil einmal mehr Röstkaffee verwendet wird und andererseits mit diesen Verfahren das in der Kaffeebohne enthaltene Koffein nahezu ohne Verlust in das Getränk übergeht. Das ist bei dem nach türkischer Art mit wenig Wasser zubereiteten Mokka nicht der Fall. Da überdies ein Teil des Koffeins an das fein gemahlene Kaffeepulver adsorbiert wird, mag das die immer wieder beobachtete gute Verträglichkeit erklären. Den seit einigen Jahren auch bei uns unter der Bezeichnung Presto im Handel befindlichen, vollständig löslichen Kaffeeextrakten, wird fälschlicherweise eine stärkere Wirkung nachgesagt. Das trifft keineswegs zu, wenn man beachtet, dass ein daraus bereiteter Kaffee bei gleichem Koffeingehalt weniger stark gefärbt ist. Die jedem Kaffeetrinker geläufige Beziehung zwischen Farbe und Stärke des Getränkes gilt hier also nicht. Manche Menschen klagen nach dem Genuss von Kaffee über Magenbeschwerden. Dafür ist sicher nicht das Koffein verantwortlich zu machen, da von ihnen fast stets auch koffeinfreier Kaffee schlecht vertragen wird und andererseits der koffeinhaltige Tee meist keine Beschwerden verursacht. Wahrscheinlich sind andere in der Kaffeebohne vorhandene Stoffe, vor allem die Röstprodukte des Kaffees, daran schuld. Für die weit verbreitete Meinung, Kaffee sei schädlich für das Herz, Tee aber nicht, gibt es keinerlei Beweise. Dass nach reichlichem Genuss sowohl von Kaffee als auch Tee hin und wieder auftretende Herzklopfen, das subjektiv manchmal als bedrohlich empfunden wird, ist kein Zeichen einer Herzschädigung, sondern bestenfalls einer verstärkten Herzarbeit. Diese durchaus ungefährliche, in bestimmten Fällen vom Arzt mit Koffeininjektionen sogar angestrebte Wirkung, wurde in unverantwortlicher Weise zur Reklame für koffeinfreien und dadurch angeblich das Herz schonenden Kaffee ausgenutzt. Es ist immerhin interessant, dass man in England, wo bekanntlich Tee dem Kaffee vorgezogen wird, den Tee für schädlicher hält. Alle nach reichlichem Kaffee- oder Teegenuss auftretenden leichten Vergiftungserscheinungen klingen innerhalb weniger Stunden ab. Bleibende Schäden sind in keinem Falle bekannt geworden. Die meisten Menschen wissen sehr genau, wie sie auf Kaffee oder Tee reagieren und richten sich danach. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass jemand die als Warnsymptome nicht zu übersehenden Vergiftungszeichen missachtet und sich eine schwere Vergiftung mit Kaffee oder Tee zuzieht. Aber selbst dann besteht kaum akute Lebensgefahr, wie wir aus einigen Fällen versehentlicher oder fahrlässiger Überdosierung von Koffein wissen. Nicht ganz so einfach ist die Situation bei gewissen Kranken, denen unter Umständen schon Mengen schaden können, die normalerweise als angenehm anregend und durchaus förderlich empfunden werden. Es kann nicht meine Aufgabe sein, darüber im Einzelnen zu sprechen. In Zweifelsfällen sollte man sich einem Arzt anvertrauen, der in Kenntnis der Besonderheiten eines Krankheitsfalles die für den Patienten richtige Entscheidung treffen wird. Haben wir bislang nur die akuten Erscheinungen nach einmaligem reichlichen Genuss als relativ harmlos kennengelernt, so ist zweifellos die Frage berechtigt, ob nicht nach Jahre oder gar jahrzehntelangem Verbrauch von Kaffee oder Tee Schäden auftreten können. Die Deutsche Pharmakologische Gesellschaft hat sich auf ihrem Kongress im April 1938 in Berlin sehr eingehend mit diesen Problemen beschäftigt und ist zu der damals auch der Presse übergebenen Feststellung gelangt, dass nach klinischen Erfahrungen der übliche Gebrauch von Kaffee bzw. Tee weder zu vorübergehenden noch zu bleibenden Schädigungen führt. Als üblicher Gebrauch wird dabei ein Haus- bzw. Familiengetränk mit den schon genannten Kaffee- bzw. Teemengen verstanden. Der wöchentliche Verbrauch liegt bei 100 bis 150 Gramm Röstkaffee bzw. 30 bis 50 Gramm Tee. Es erscheint dringend notwendig, auf die Unschädlichkeit zumindest solcher Mengen ausdrücklich hinzuweisen, da immer wieder gegenteilige Meinungen unter Missachtung der genannten, von einem Gremium erfahrener Ärzte und Wissenschaftler getroffenen Feststellung auftauchen. Es gibt bei Menschen keine Erfahrungen oder Beweise für eine Schädigung der Zeugungskraft, der Keimdrüsen oder der Nachkommen. Auch in der Schwangerschaft und während der Stillperiode ist der mäßige Genuss von Kaffee oder Tee ohne jede Gefahr für Mutter und Kind. Die in einigen Tierversuchen beobachteten Schäden sind nur von theoretischer Bedeutung, da sie erst mit außergewöhnlich hohen Koffeindosen zu erzielen waren. Eine der wertvollsten Eigenschaften von Kaffee und Tee bzw. des darin enthaltenen Koffeins ist seine Fähigkeit, die Denkvorgänge günstig zu beeinflussen und den Ablauf von Gedankenverbindungen zu erleichtern. Gleichzeitig hemmt es Müdigkeits- und Unlustgefühle. Nicht wenige Menschen, vor allem solche mit geistiger Tätigkeit oder Nachtarbeit, nutzen diese Eigenschaft aus. Dagegen ist von ärztlicher Seite nichts einzuwenden, solange dem Körper genügend Erholungspausen durch ausreichenden Schlaf und geistige Entspannung vergönnt werden. Wo aber Kaffee und Tee als Peitsche benutzt werden, um das natürliche Ermüdungsgefühl fortwährend zu beseitigen, wächst die Gefahr, in einen schweren allgemeinen Erschöpfungszustand mit Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche und anderen nervösen Symptomen zu geraten. Solche Erscheinungen können nicht als Beweis für die Schädlichkeit von Kaffee oder Tee gelten, sie sind bestenfalls Zeichen menschlicher Unvernunft. Dass ein solcher Missbrauch abzulehnen ist, bedarf keiner Betonung. Es wäre außerordentlich bedauerlich, wenn dadurch die wertvollen und in Maßen gebraucht durchaus unschädlichen Genussmittel Kaffee und Tee in Misskredit gebracht würden.